KI ist sozusagen ein Werkzeug, das wir im Werkzeugkoffer haben, aber es ist jetzt nicht so der Heilsbringer, also wie man es oft annimmt. Und ich würde immer erstmal einen Prozess, sage ich mal, digitalisieren, standardisieren, Standarddatenmodell anwenden. Man muss irgendwo erkennen, man wird nie von allen geliebt werden. Dann tut man ja auch nach Change Management irgendwo was Falsches. Es gibt ja so die berühmte Normalverteilung. Ich glaube, 10% müssen es per se doof finden, dann ist man auf einem guten Weg, wenn die anderen einigermaßen zufrieden sind. Also das klingt jetzt so pathetisch, aber Erfolg ist für mich immer, wenn irgendwie eine Kollegin oder ein Kollege kommt und sagt, hey, toll, dein Tool hat mir da und da geholfen oder fühlt sich irgendwie gut. Das hat auch den Hintergrund, dass ich ja schon so viele KI-Projekte gemacht habe und KI-Projekte zu skalieren ist sehr schwierig. Also uns geht es mit, oder ging es von Anfang an mit F13 viel auch um Skalierung. Also wenn ich mal was jetzt für 10, für 100 oder für 1000 Leute gebaut habe, wie kann es denn 100.000 oder 1 Million Menschen helfen?
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, der Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass Sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Wir tauchen heute mal ein in die Verwaltung und zwar sprichwörtlich fast, denn wir sind zu Gast in Baden-Württemberg und zwar in Stuttgart und wir sitzen hier in unserem Podcast-Studio, haben wir uns eingeladen, mit einem sehr spannenden Gast. Das ist nämlich der Leiter des Innovationslabors von Baden-Württemberg, Björn Beck. Das Innovationslabor, das geht tatsächlich neue Wege in der Verwaltungsdigitalisierung und ist im Staatsministerium angesiedelt. Genau, Björn Beck ist von Haus aus Jurist, aber eigentlich schon seit 2003, nachdem er ein kleines eigenes Softwareunternehmen gegründet hat, auch Kenner und Liebhaber von IT. Also eine ganz spannende Mischung. Und deswegen bin ich auch schon sehr gespannt und sage, schön, dass wir uns hier treffen können, lieber Björn.
Hallo Svea, vielen Dank. Freue mich sehr für die Einladung und heute bei dem Podcast dabei zu sein.
Ich will dich erstmal gern ein bisschen persönlich kennenlernen, bevor wir tatsächlich in das Thema Verwaltung und Digitalisierung eintauchen. Ich habe es ja eben schon gesagt, du hast 2003 ein Softwareunternehmen gegründet, dann hast du Jura studiert. Und dann stand dir eigentlich eine Karriere in der Justiz bevor. Ja, du warst Staatsanwalt und Richter in Baden-Württemberg und bist dann aber gewechselt in die IT-Leitstelle beim Ministerium für Justiz. Und seitdem hat dich die IT nicht mehr losgelassen und seit 2023 leitest du das Innovationslabor. Ja, wie kommt der Richter in die IT?
Ja, das ist eine spannende Frage. Da müsste ich jetzt ganz früh ansetzen. Du hast es ja schon angesprochen. Ich habe 2003 selber eine kleine Softwarefirma gegründet. Studieren ist schon damals ziemlich teuer gewesen. Und ich hatte schon immer meinen eigenen Haushalt. Der will verdient sein, PKW und so ein gewisser Lebensstandard. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, mit Nebenjobs komme ich nicht über die Runde. Habe mich selbstständig gemacht und konnte damals eben schon ganz gut programmieren. Das Internet war noch ganz neu. Und dann habe ich da einfach meine Fähigkeiten eben eingesetzt, um sozusagen Geld zu verdienen. Und das hat sich dann besser entwickelt als erwartet, sodass ich immer eben neben dem Jurastudium dann meine Firma weiter aufgebaut habe, die immer erfolgreicher geworden ist und eigentlich die Firma dann nur eingestellt habe, weil ich irgendwann mal dieses Staatsexamen haben wollte, ne, da zu einem Abschluss kommen wollte. Und dann hatte ich Gott sei Dank so ein kleines Budget angesammelt, das es mir erlaubt hat, halt diese Jura-Examensvorbereitung mal sozusagen fokussiert über 18 oder 24 Monate zu machen. Das ist ja so, man muss sich da einfach mal tief reinknien. Und dann hatte das eben so gut funktioniert, dass die Note gepasst hat und Justiz, ja, Staat, irgendwie was Sinnvolles fürs Gemeinwohl zu tun, hat mich da schon immer gereizt. Und klar stand dann in meinem Bewerbungslebenslauf bei der Justiz natürlich diese unfassbar lange IT-Karriere drin. Und die Personaler bei der Justiz haben, klar, die haben das gesehen, Mensch, der hat schon IT gemacht. Und es gab dann verschiedene IT-Projekte in der Justiz, zum Beispiel die Einführung der E-Akte. Und da hat es natürlich super gepasst. Da ist einer, der hat Jura studiert, der war dann auch schon, also ich war dann ja schon richterlich tätig gewesen. Und dann wurde ich da einfach gefragt, hast du nicht wieder Lust, IT zu machen? Hast du doch eh schon so lange gemacht. Und so ein bisschen hat es sich dann auch so angefühlt, wieder wie zurückzukommen nach dieser langen Zeit IT und dann so ein kleiner Ausflug ins Richteramt. Also eigentlich fühle ich mich ganz richtig an der Stelle, wo ich jetzt bin.
Jetzt ist ja so ein Innovationslabor schon ein bisschen was Besonderes. Das erwartet man bei Konzernen, bei Unternehmen, aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es sowas in der Verwaltung gibt, habe es gar nicht mit der Verwaltung verbunden und Baden-Württemberg ist ja auch das einzige Bundesland, das so etwas hat. Was genau macht ihr da?
Ja, also Hintergrund, warum überhaupt so ein Innovationslabor eingerichtet ist, ist wirklich, glaube ich, die politische Erkenntnis auch, dass man gesagt hat, naja, die Verwaltung geht schon sehr ausgetretene Pfade. Ne? Also man hat ja wirklich so ein bisschen, es gibt diese Vorurteile, teilweise stimmen sie auch, nicht alle stimmen, aber dass doch eben viele Strukturen da sind, die das Denken in so eine bestimmte Richtung lenken, ne? Dass man eben in vorgetretenen Bahnen da unterwegs ist. Und die Idee war dann einfach zu sagen, hey, was würde denn passieren, wenn wir genau wie ein Unternehmen mal eine Einheit schaffen, die jetzt nicht total in die Linie eingegliedert ist, ne, die nicht irgendwie ein ganz klares Tagesgeschäft hat, nämlich du bist zuständig für Thema XY und dazu musst du irgendwie Thema 1 bis 10 abarbeiten, sondern durch eine Einheit, bei der man sagt, hey, ihr sollt mal Innovation in Baden-Württemberg voranbringen und jetzt guckt mal, wie ihr das macht, sozusagen wirklich diese sehr freie und kreative Umgebung. Und genau das ist dann auch passiert im Innovationslabor. Ne? Man ist viel unterwegs, wie jetzt auch hier bei dem Podcast. Man ist im Bereich Trend Scouting unterwegs, schaut sich neue Firmen an. Man geht auch mal Projekte ein mit Startups. Man versucht, die Leute zusammenzubringen. Also im Grunde unterscheidet sich, glaube ich, gar nicht so viel unserer Tätigkeit von dem, was in einem Firmeninnovationslabor passiert. Und andererseits, je mehr ich mit Firmen auch spreche, merke ich auch, die Firmen unterscheidet vielleicht auch gar nicht so viel von der Verwaltung oder vom Staat, wie man so manchmal denkt, wenn ich jetzt mit CIOs zum Beispiel spreche, so hey, wir haben
Probleme. Haben die ähnliche Probleme.
Ja, Schnittstellen, große Silos, große IT-Systeme, veraltete Systeme, die aber total überlebensnotwendig sind. Also egal, welche großen Konzerne du rangehst. Ich habe noch keinen getroffen, wo so, ja, bei uns, wir
haben alles schlank.
Einheitliches System, alles schlank, alle Schnittstellen definiert. Und es ist wirklich lustig. Also so manchmal vergisst man dann fast, dass man aus der Verwaltung kommt, sondern fühlt sich so wie einer von
den Kollegen. Im Herz verbunden.
Ja, absolut, absolut.
Und bin ich gespannt, auf was für Lösungen oder was für Ideen ihr kommt, weil Verwaltung ist eigentlich schon ein trockenes oder auch ein hartes Thema, weil da will ich auch gern gleich hin, will gern in die Praxis eintauchen. Es gab kürzlich einen ganz eindrücklichen Film vom SWR, Amt am Limit, der spielte auch in Stuttgart und ohne dass ich jetzt auf Einzelheiten eingehen will, ich würde gerne eine Situation rausgreifen, die bestimmt typisch ist für viele Ämter in Deutschland. Da gibt es ganz am Anfang eine kurze Sequenz aus dem Bürgerbüro in Stuttgart Mitte, wo eine Teamleiterin berichtet. Es ist 8.22 Uhr, also eigentlich recht früh am Morgen, aber sie haben schon 47 gezogene Tickets, ne? Um 8 machen die auf, sind andere Bürgerbüros an anderen Orten geschlossen. Deswegen gibt es da also so eine lange Schlange schon, Wohnort ummelden, Reisepass beantragen, es wird immer mehr und kurz vor 9 müssen sie dann den Nummernautomat schließen und man kann dann erst am Mittag wieder Nummern ziehen, weil sie eben so einen Ansturm erleben. Also das ist wirklich so eine dramatische Situation und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben anderen Bürgerbüros in Deutschland auch so geht. Man bekommt allerdings bei dieser Einstiegsszene so ein bisschen das Gefühl, die brauchen Mitarbeiter, nicht unbedingt KI. Also wie kann möglicherweise Digitalisierung da helfen und wo sind da auch Grenzen?
Ja, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage direkt zum Einstieg. Also natürlich kann KI nicht überall helfen. So natürlich gibt es wirklich Prozesse und ich kann mir das gut vorstellen beim Bürgeramt, wo es schlicht auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ankommt. Ich habe letzte Woche auch einen Reisepass beantragt, habe ich mir online in meiner Gemeinde einen Termin vereinbart. Ich war ungefähr 5 Minuten da, habe eine Unterschrift geleistet, irgendwie 2 Fingerabdrücke, biometrischer Reisepass abgegeben. Also war ein Expressreisepass. 3 Tage später kam der Anruf von der Freundin, Kollegin abholen, war nochmal 2 Minuten so in diesem Amt drin. Aber das ist in der Kleinstadt. Ne? So in dieser Szene sind wir eben in der Großstadt, Stuttgart Mitte, hattest du, glaube ich, gesagt. Und weiß ich jetzt nicht, wie die Bedingungen da im Einzelnen sind. Tatsächlich spüre ich das auch immer wieder jetzt in unserer Arbeit, dass Menschen so aus der Verwaltung auf uns zukommen und sagen, Mensch, ey, wir würden total gerne unsere Arbeit mit KI erleichtern. Mhm. Dann frage ich immer als erstes, ja, was macht ihr denn eigentlich? Was ist denn so eure Arbeit? Wie sieht die aus? Mhm. Und dann so, ja, wir machen, und dann kommt irgend so ein bestimmtes Thema. Und dann ist meine zweite Frage, okay, das ist interessant. Wie sieht denn so euer Geschäftsprozess aus? Ne? Was passiert denn jetzt von der Bürger kommt und will irgendwas bis zu dieses Produkt, vielleicht ein Reisepass ist fertig so. Und in dem Bereich Reisepass, ich glaube, da ist es ganz klar, aber man spürt oft, es ist manchmal so gar nicht schon klar, was sind denn überhaupt die eigenen Prozesse? Und dann will man sozusagen noch mit KI kommen, das funktioniert natürlich nicht. Also KI ist sozusagen ein Werkzeug, das wir im Werkzeugkoffer haben, aber es ist jetzt nicht so der Heilsbringer, also wie man es oft annimmt. Und ich würde immer erstmal einen Prozess, sage ich mal, digitalisieren, standardisieren, Standarddatenmodell anwenden. Und wenn wir dann in einer langen Perlenkette von, sage ich mal, einzelnen Prozessschritten, ne, vom Antrag bis zu einem fertigen Produkt dazu kommen, dass wir sagen, hey, und an diesem 13. Prozessschritt, wenn wir da jetzt noch KI drauf werfen, dann wird dieser sehr aufwendige Prozess einfacher, dann würde ich das auch tun. So ganz konkretes Beispiel, wir hatten ja diese Diesel-Klagewelle, ne, die sehr umfassend die Gerichte belastet hat. Und da war eigentlich der Haupt-Pain-Point, um mal so zu sagen, hey, wir haben 2000 Akten auf dem Tisch und wissen gar nicht, sind da viele ähnliche? Also ist da der gleiche Motortyp, der gleiche Hersteller, die gleichen rechtlichen Voraussetzungen? Du nimmst die oberste runter und fängst immer wieder von vorne an. Und der Pain-Point sozusagen war einfach nur, diese Akten zu sortieren, dass du alle gleichen Motoren und Hersteller auf einem großen Stapel hast. So. Aber es ist natürlich vom Eingang so einer Dieselklage bis zum Urteil, ist es ein winzig kleiner Bruchteil sozusagen. Ne? Und das darf man einfach nicht verwechseln. So der Begriff KI, der impliziert immer so ein bisschen, ja, schreibt denn jetzt die KI den Beschluss oder schreibt dieses Urteil, schreibt den Bescheid? Nein, das tut sie ganz bestimmt nicht. Sie wird einen kleinen Teil dieses Geschäftsprozesses verbessern. Und das sehe ich so als unsere Aufgabe, einfach die Menschen auch so ein bisschen hinzuführen. Was macht ihr? Was ist euer Prozess? Und dann zu identifizieren, an welchem Teil des Prozesses kann man KI einsetzen. Sonst sind wir wieder auf so einem Hype-Thema drauf, wie bei Blockchain, so, ja, macht jetzt was mit Blockchain.
Ja, jetzt so. Verwaltung mit KI, jetzt genau. Ich finde es ganz spannend, lass uns das ruhig nochmal vertiefen, denn manche Behörden in Baden-Württemberg setzen ja schon KI ein, zum Beispiel Chatbots, die Fragen zur Steuererklärung beantworten oder man könnte sich auch vorstellen, so Service-Roboter. Kannst du nochmal weitere Aufgaben skizzieren, weil ich fand es jetzt spannend, du hast ja so ein bisschen abgeschichtet und gesagt, okay, wir müssen uns erst den Prozess angucken und dann können wir entscheiden, welcher Teil von dem Prozess, wo brauchen wir vielleicht Automatisierung, wo brauchen wir Digitalisierung und wo können wir irgendwie mit KI helfen. Deswegen nochmal konkret die Frage einfach nach weiteren Beispielen. Also wo kann KI eine Verwaltung unterstützen?
Ja, also ganz konkrete Beispiele und die sind wirklich noch sehr einfach. Ich finde es einfach gut, sag ich mal, die low-hanging fruits, die einfachen Ziele anzustreben. Man neigt ja oft in der Verwaltung dann dazu zu sagen, oh wow, bei uns ist alles total anders, jetzt lass uns mal irgendwie total verrückte Wege überlegen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was funktioniert denn kommerziell im Moment ganz gut, ne? Da sind es ja wirklich einfache Geschichten. Das fängt an bei der allereinfachsten Geschichte, sind die Chatbots. Ne? Die helfen mir irgendwie kreativ zu sein, Dinge zu formulieren, vielleicht auch Dinge umzuformulieren. Ne? Ich kann jetzt mit irgendeinem großen Sprachmodell einen Text umformulieren, kann da vielleicht eine Nachrichtenschlagzeile draus machen, kann einen Social Media Post machen oder ich kann zu einem Event eine Einladung erstellen. Das ist so wirklich der erste total niederschwellige Einstieg und ich finde den sehr wichtig, weil die Beschäftigten in der Verwaltung, ne, sind ja auch nur Menschen, sind ja Bürgerinnen und Bürger. Ich sage immer so, der Staat, das sind wir alle, das ist irgendwie jeder von uns und klar haben die ein Smartphone und nutzen irgendwie große KI-Sprachmodelle drauf. Und wenn irgendwann das, was im Privaten funktioniert, nämlich eine lustige Geburtstagsrede, eine Einladung, was auch immer, irgendwie eine Stichpunkteliste zu irgendeinem Thema sich zu erstellen. Ich finde, wenn man das beruflich nicht machen kann und man darf eben bestimmte Tools beruflich nicht nutzen, ne, weil da Datenschutz und Informationssicherheitsimplikationen dranhängen. Ich kann ja jetzt nicht meine Dienst-E-Mail irgendwie in einen Online-Dienst reinladen, dann sind die Daten eben irgendwie bei einem Dienstleister, ohne dass die datenschutzmäßig abgesichert sind. Das heißt, ich finde, der wichtigste Einstieg ist eben, diese Äquivalenz zu schaffen zum Privaten.
Lass uns dann nochmal vertiefen, weil ich will nochmal auf diese Herausforderung eingehen. Du hast es schon angesprochen, die auftreten bei der Implementierung von KI-Lösungen in der öffentlichen Verwaltung. Du hast gerade angesprochen Datenschutz. Ich stelle mir natürlich auch als mögliches Problem vor, was ist mit Halluzinieren, weil wenn ich mir vorstelle, bei Urteilen oder Rechtsprechung, genau da will man es ja nicht haben. Ja, also
mit Blick auf Datenschutz sagen wir einfach, wir müssen da in einem gewissen Maße souverän bleiben als Land Baden-Württemberg. Ne, wir können jetzt nicht sagen, ja, hurra, rein in den Hyperscaler, egal irgendwie, wo der weltweit verarbeitet. Und das geht auch gut. Ne, wir haben im Land Baden-Württemberg ja einen IT-Dienstleister BitBW, die IT Baden-Württemberg. Und die hat im Prinzip einen containerisierten IT-Betrieb, state of the art. Also wir betreiben ganz viel KI bei uns eben selber in-house.
Okay, also die Daten bleiben im Land.
Das ist mir sehr wichtig, ja. Ne? Die Bürgerinnen und Bürger vertrauen uns ja ihre Daten im Zweifel an oder sie müssen sie uns anvertrauen, weil sie, ne, wir waren beim Reisepass, weil sie eben eine Verwaltungsleistung wollen. So. Und privat kann ich mich entscheiden, gehe ich jetzt in einen Hyperscaler, in ein soziales Netzwerk. Das kann ich gegenüber dem Staat nicht. Und ich finde einfach, wir haben deswegen nochmal eine gesteigerte Herausforderung, nicht einfach zu sagen, naja gut, irgendwie machen wir jetzt irgendwelche Verträge und basteln die dann um so eine Cloud drumherum, wohl wissend, wie halt die Rechtslage teilweise auch aussieht, ne, oder wie auch, sag ich mal, transatlantisch oder auch in China, wie die Verhältnisse sind oder werden können. Das wollen wir einfach nicht. Ne? Wir brauchen ein bestimmtes Maß an Souveränität und sichern eben so den Datenschutz mal weitgehend eben jetzt in diesem Bereich Betrieb tatsächlich ab.
Und halluzinieren?
Die Halluzination ist für mich ein Thema, da kommt es sehr auf den Use Case tatsächlich an. Wir haben das Thema Halluzination, sage ich mal in Anführungszeichen, ja auch schon bei Google gehabt, ne? Oder bei Bing oder bei Ask oder wie sie alle heißen, die Suchmaschinen. Das heißt, man darf so ein Wissen weder aus einer Internetsuche noch aus einem KI-Modell ungeprüft übernehmen. Und es kommt jetzt sehr auf die Anwendung an, zum Beispiel bei so einer KI-gestützten Suche. Also ich frage dieses KI-Modell, was, hey, ist in diesem Dokument irgendeine Information drin oder in diesem Konvolut? Da arbeiten wir zum Beispiel in der Programmgestaltung so, dass wir Quellenanzeigen bekommen. Also die KI zeigt an, hier Streuobstwiesen sind ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft. Wenn ich sowas frage, zum Beispiel in Baden-Württemberg, echtes Thema ist auch hin und wieder im Kabinett oder in der Presse, Streuobstwiesen sehr hohes Kulturgut. So, und dann sagt dir die KI wirklich, okay, hier finde ich zum Beispiel die Landtagsdrucksache oder hier finde ich die Pressemeldung dazu. Und dann kann man zum Beispiel jetzt auch in unserer Verwaltungs-KI für die Recherche in Landtagsdrucksachen oder Pressemitteilung wirklich in diese Quelle reinspringen und kann das wirklich an Ort und Stelle nochmal verifizieren. Nehmen wir jetzt eine KI zum Beispiel in einem rechtlichen Verfahren, in einem Bescheidsverfahren oder in einem Urteilsverfahren. Wenn ich jetzt, nehme wieder diese Klagewelle, die ist so eindrücklich, ne? Wenn jetzt die KI sagt, okay, hier geht es um Auto XY mit Motortyp Z, dann zeigt diese KI tatsächlich auch an, eben wie in diesem Beispiel Pressemitteilung, Landtagsdrucksachen, woher habe ich diese Informationen? Also die muss ja irgendwo stehen, die muss irgendjemand vorgetragen haben. Und so versuchen wir wirklich immer über diese Quellen abzusichern, dass jetzt einfach mal, sag ich mal, organisatorisch das nochmal nachvollzogen wird von den Menschen. In einem weiteren Schritt gibt es aber tatsächlich auch technische Methoden, die haben wir aktuell noch nicht implementiert, aber es gibt auch technische Methoden, sozusagen eine Antwort nochmal zurückzuspielen, sozusagen an den Quellentext und sagen, das, was hier steht, diese Antwort findet die sich wirklich in diesen Quellen wieder. Das wäre dann so ein Bereich von Explainability von AI, den ich sehr, sehr spannend finde, der aber tatsächlich noch nicht implementiert ist bei uns.
In einer Umfrage der Universität Konstanz kam raus, dass 90% der befragten Bürgerbüros berichten, sie kämen an ihre Belastungsgrenze, also arbeiten gefühlt am Limit. Ich glaube, das kennt man aus ganz unterschiedlichen Teilen der Verwaltung. Jetzt kommt der Björn mit der KI daher. Also, wie schafft ihr das? Und das ist ja ein Problem, das hat ja nicht nur die Verwaltung, sondern das gibt es ja überall. Oder wie wollt ihr das schaffen, dass das dann auch akzeptiert wird? Dann gerade ich als Mitarbeiterin habe mich vielleicht auf ein, das haben wir immer schon gemacht, mit mir selbst geeinigt oder ich bin firm in einer Anwendung einer bestimmten IT, jetzt kommt irgendwie ein neues KI-Tool nach dem Motto, das soll ich jetzt auch noch benutzen. Vielleicht kannst du das an einem Beispiel erklären. Also wie überzeugt man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so ein neues Tool zu nutzen?
Ja, das ist eigentlich sehr einfach. Wie macht man das? Ich glaube, indem man Mehrwerte schafft. Ne? Was oft so jetzt, ich bin ja nicht nur sozusagen auf der Entwicklerseite, ich war ja auch schon oft auf der Anwenderseite und bei manchen Programmen denkt man sich dann schon, okay, ist das Programm jetzt für mich gemacht, um meinen Arbeitsablauf zu erleichtern oder ist es halt, bildet man jetzt irgendeinen Prozess ab, der, sag mal ganz böse, schon immer da war, ne, der vielleicht sogar auf Papier schon so da war und wir haben jetzt die Papierwelt auch noch auf den Rechner übertragen und ich arbeite jetzt wie vor 50 Jahren, wie anno dazu mal und dann, wenn man solche Software baut, dann hat man keine Akzeptanz, weil dann fühlt sich da wirklich jeder, sag ich mal, mehr oder weniger gegängelt. Das ging mir auch so als Anwender damals, habe ich bei manchen Anwendungen auch gedacht, ich sag nicht welche, aber die wollte ich wirklich nicht gern benutzen. Das heißt, so für mich ist wirklich immer die, jedenfalls der Versuch da, aber es klappt natürlich nicht immer, Mehrwerte zu stiften. Ich kann das mal in einem ganz einfachen Beispiel bringen. Als wir die E-Akte, die elektronische Akte eingeführt haben, da ist viel Arbeit weggefallen. Ich muss nicht mehr rumlaufen, ich muss nicht mehr Post sortieren, ich muss nicht mehr die Akte von Tisch A nach Tisch B führen. Aber es kam eine neue Aufgabe, die war extrem unbeliebt, die nennt sich Metadaten vergeben. Das heißt, ich sage dann der E-Akte, ja, hier, das ist jetzt ein Anwaltsschriftsatz vom Kläger, ne? Der ist vom 7. Oktober und hier ist noch ein Beschluss und so weiter und das muss ich alles manuell machen. Genau. Und das haben die Leute natürlich gehasst. Die sind natürlich lieber Post verteilen gegangen, weil dann hat man da irgendwie soziale Interaktion. So, da hat man quasi eine gute Tätigkeit abgeschafft, aber nicht im Sinne von, wir haben mehr Freiheit, sondern jetzt kommt eine blöde Tätigkeit obendrauf und das sorgt dann für Frustration. Damals kam noch dazu, das war dann wieder super verwaltungssicher gebaut. Das heißt, wenn du diese Metadaten bearbeitet hast, dann kam erst eine Anfrage an den Server, Achtung, ich checke jetzt aus, dieses Datum wird bearbeitet. Es hat dann 2 Sekunden gedauert, bis die Serverantwort kam. Das heißt, es saß jedes Mal 4 Sekunden davor, dumm, die dumm, ne, und das vielleicht 100 Mal am Tag so. Höchste Frustration haben wir dann natürlich geändert und angepasst. Ja, aber will heißen, da könnte man jetzt natürlich eine KI einbauen, ne, und können sagen, Mensch, hier, die KI erkennt den Schriftsatz, aber dann muss man das wirklich so tun, dass es halt super schnell geht. Da darf man hinterher nicht sagen, oh, jetzt misstrauen wir diese KI, aber so arg, jetzt muss jeder nochmal 3 grüne Haken dran machen und unterschreiben und übersignieren, sondern wie baue ich denn einen Prozess, der irgendwie einfach ist? So. Und das ist zum Beispiel die Rückmeldung bei diesem KI-Chat. total viele sagen, ach, guck dir an, jetzt kommt der Beck mit seinem KI-Chat und dann gebe ich ein, wer ist Björn Beck? Und dann kommt, Björn Beck ist ein deutscher Schwimmer oder so, stimmt nicht, wäre ich gern. Und dann lachen die mich aus und schicken lustige Mails in der Verwaltung rum, wie doof ich doch bin. Das ist auch total okay, das ist ja auch mein Job, das aushalten zu müssen.
Okay. Sage
ich. Aber die, die im privaten KI-Chats nutzen, ne, die sagen dann halt, hey, pass auf, ich habe hier eine Pressemitteilung, bitte extrahier mir mal folgende Argumente, bereite die wie folgt auf und erstell mir dazu einen Absatz für mein Notizbuch oder so. Also die prompten halt coole Sachen rein. Und die feiern es dann wieder. Ne? Die sagen, wow, wir haben einen datenschutzkonformen Chat in der Landesverwaltung, wie cool ist das? So, das heißt, man muss irgendwo erkennen, man wird nie von allen geliebt werden. Dann tut man ja auch nach Change Management irgendwo was Falsches. Es gibt ja so die berühmte Normalverteilung. Ich glaube, 10% müssen es per se doof finden, dann ist man auf einem guten Weg, wenn die anderen einigermaßen zufrieden sind.
Okay, also die Idee ist tatsächlich einfach Anwendungen zu bauen, die dann einen Mehrwert bringen und in dem Moment, wo ich selber sehe, hey, ich habe was davon, dann nutze ich das auch gerne.
Genau, nehmen wir mal auch so ein Blass. Ich habe manchmal noch mal ein Justizbeispiele, weil ich die selber so eindrücklich kenne. Aber wenn ich Familienrichter bin und muss familienrechtlichen Unterhalt und Rentenauseinandersetzung berechnen, da gibt es total tolle Berechnungstools. Und ich glaube, es gibt null Richter, die sagen, hey, ich nehme lieber ein Blatt Papier und mache diese hyperkomplexen Berechnungen separat. Die nehmen alle dieses Tool, weil da ist es halt in no time erledigt, so eine Aufgabe.
So soll es ja sein.
Genau, und so wollen wir eigentlich auch hinkommen, dass die Menschen einfach sagen, okay, wenn ich dieses Tool einsetze, dann kann ich mir vielleicht von 10 Minuten, die ich bräuchte, 3 sparen oder so, ne?
Jetzt habt ihr ja gemeinsam mit Aleph Alpha, das ist ein KI-Startup aus Heidelberg, jetzt habt ihr gemeinsam F13 entwickelt. Also F13 ist das Produkt, ja, das ist ein Textassistent, der Mitarbeitende in der Verwaltung entlasten soll. Und damit kann man eben KI-gestützt Texte zusammenfassen. Du hast es eben auch schon skizziert. Man kann Vermerke helfen, das kann einem bei der Recherche helfen. Also es geht darum, Routineaufgaben in der Verwaltung effizienter und schneller zu machen. Kannst du es mir mal bildlich beschreiben? Wie muss ich mir das vorstellen? Büro, Klammer, der Verwaltung klopft an den Bildschirm, knock, knock.
Die Clippy, genau, hallo, hier ist F13 und dann kommt so ein Sprung in die Scheibe. Nein, so ist es tatsächlich nicht. Was ich ganz interessant finde zu diesem Thema, warum machen wir das oder wie ist es mit F13? Es gab eine Bitkom-Studie Anfang November. Demnach nutzen in über einem Drittel der deutschen Unternehmen die Beschäftigten KI, Tools im freien Internet, ohne dass die freigelassen werden von ihrem Arbeitgeber. So. Und ich weiß natürlich, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Geschäft und ich weiß natürlich, das wird bei uns rein statistisch, weil wir eben irgendwie eine 6-stellige Anzahl an Beschäftigten haben, im öffentlichen Dienst auch passieren. Das heißt,
und das ist ja genau das, was man eigentlich nicht will. Ne? Wir hatten es ja vorhin schon von der Cloud und will ich mal irgendwie, dass irgendwelche Verwaltungsdaten im Netz landen? Nein.
Genau, im Zweifel, mir ging es ja auch schon so in meiner Berufslaufbahn, ich war mal fürs Ausland als Staatsanwalt tätig und dann bekommst du irgendwie vom Corps d'Appel aus Rom irgendwie am grünen Donnerstag ein Schreiben, musst es übersetzen bis Ostersonntag, weil dieses italienische Gericht sagt, Auslieferung nur bis Sonntag, dann lass mal laufen. Ne? Und du, immer an Feiertagen, der Klassiker, da fliegen die alle zu ihren Familien und dann werden sie alle verhaftet und dann, also, und ich kann ja nicht diesen Haftbefehl irgendwo im Internet übersetzen, obwohl ich es rein technisch könnte, ne? Aber dann sind ja die Daten weiß Gott wo, also es geht schlicht nicht so. Und diese Gefahr hast du ja immer, deswegen war die Idee hinter F13 einfach auch zu sagen, wir schaffen jetzt erstmal ein Angebot, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu vorhin, was kennen die Beschäftigten eigentlich aus dem Privaten, was können wir denen zur Verfügung stellen und dann haben wir uns dafür entschieden, mal so Basisfunktionalitäten, nämlich ein Chat, eine Zusammenfassungsfunktion, eine relativ ausgefeilte Recherchefunktion, wo ich mit eigenen Dokumenten oder mit Landtagsdrucksachen und Pressemitteilungen interagieren kann und das alles eben im eigenen Rechenzentrum, im landeseigenen Rechenzentrum zur Verfügung zu stellen. So. Und als diese Studie jetzt rauskam, habe ich mich gefreut und dachte, ha, siehst, das haben wir doch gleich gesagt. Und jetzt ist die Studie da. Und also ich finde, wir müssen wirklich als Staat halt auch aufpassen. Informationssicherheit ist ja auch so ein Dauerbrenner-Thema. Und wenn wir wissen, da gibt es im Internet Tools, ich meine, dann können wir sie natürlich entweder sperren, aber dann haben die Leute noch Privatgeräte und ich kann mit einem Foto eine Übersetzung machen, sonst was. Also ich finde, wir müssen mindestens, meine Mindestanforderungen müssen mindestens so gut sein, wie das, was es auf dem freien Markt zur Verfügung gibt. Da haben die Beschäftigten einfach ein Recht drauf. So, das, was sie privat kennen, sollen sie doch auch für ihre professionelle Tätigkeit nutzen, sonst frustriert einen das irgendwo.
Wie ist denn so die Resonanz?
Die Resonanz ist tatsächlich, so wie ich es vorhin geschildert habe, durchwachsen. Ne? Manche finden es total witzig, sich drüber lustig zu machen. Die fragen dann, wer bist du und wer ist Björn Beck und wie ist der hierarchische Aufbau der untergeordneten Verwaltungsbehörden in dritter Reihe rechts oben? Ja, sowas kann so ein KI-Chat nicht beantworten. Ne? Und das finden die witzig. Es ist aber wirklich die Minderheit. Also so üblicherweise, so die Ansprache in der Kantine ist dann schon eher so, hey Björn, cool, dass ihr das gemacht habt. Cool, dass wir endlich jetzt auch im Berufsumfeld hier prompten können, also mit so einem KI-Modell interagieren können. Wir spüren natürlich aber auch, dass der Schulungsbedarf schon hoch ist. Also wir wollen ja die, die es jetzt noch witzig finden und sich drüber lustig machen. Ich mache ja auch manchmal Scherzchen und ein Kleiner darf mir auch lästern, ist ja alles okay. Aber die, die es halt vielleicht noch nicht nutzen, dass wir denen schon auch aufzeigen, Also warum kommt jetzt dieses aus eurer Sicht schlechte Ergebnis und wie kann ein gutes Ergebnis kommen? Und da sind wir jetzt ganz konkret dabei, eben Schulungsmaterialien zu erstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel heute Morgen, bevor ich hergekommen bin, unsere kleine Prompt-Bibliothek reviewed. Da sind wirklich nur 15 Prompts drin, aber wirklich so 15 Prompts, von denen wir sagen, die sind gut. Ne? Das sind 15 gute Eingaben an so einen KI-Chat, die du jetzt als Anwenderin, als Anwender nutzen kannst, um dir deinen Arbeitsalltag ein bisschen zu erleichtern.
Ja, und das macht ja auch total Sinn. Es muss ja nicht jeder in der Verwaltung ein Prompt-Königin oder Prompt-König werden.
Genau, und das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Wir hätten jetzt natürlich auch 15 Benutzeroberflächen für diese Prompts bauen können. Ne? In dem einen kannst du dir irgendwie eine E-Mail-Antwort generieren, in dem anderen kannst du brainstormen oder so. Das heißt, es ist ja total einfach mit so einem Large Language Model, in dem Bereich spielt ja jetzt diese Anwendung F13, also textgenerierende KI. Es wäre super einfach, jetzt sehr einfache Benutzeroberflächen zu bauen, dass jetzt jeder das auch ohne Prompt benutzen kann. Aber ich persönlich bin einfach überzeugt, wir haben ganz viele innovative, kreative, und es sind jetzt nicht nur die Jungen oder ganz Jungen, die neu reinkommen, die sind es halt gewohnt, ne? Die sind es gewohnt, an so einem Prompt rumzufeilen und dann schreibe ich hier noch, ne, du kannst eine Persona mitgeben, hey, du bist jetzt ein hilfreicher Assistent und du bist dem und dem Thema aufgeschlossen gegenüber. Du kannst da so viele Nuancen reinbringen und sobald wir so ein hochstandardisiertes Menü bauen, ne, kannst eine Datei hochladen, Knopf drücken, da kannst du nicht mehr spielen. Und wir haben gesagt, hey, lass doch auch mal die Neugierde und die Kreativität bei denen, die Lust haben, fördern. Und es kann ja sein, die sagen, wow, ne, ich habe hier einen total tollen Prompt, der ist aber total schwierig, jedes Mal reinzuprompten, weil ich muss da was einfügen und da was abändern, dann muss ich den nochmal. Und es kann ja sein, dass wir denen dann so im Sinne von Prozessautomation dafür eine Weboberfläche bauen, dass es am Ende doch nur noch dieser eine Knopf ist. Aber es war eine bewusste Entscheidung. Mein Team hat auch am Anfang sofort gesagt, Björn, wenn du denen einen Chat gibst, da werden alle die Mails rumschicken, werden sich drüber lustig machen. Ich habe gesagt, ich weiß, dass das passieren wird, aber es ist okay, das müssen wir halt auch mal aushalten. Und da sind wir wieder beim InnoLab. Wir können halt sowas Gott sei Dank auch aushalten. Da sagt keiner zu uns, Referat hier 738, seid ihr völlig durchgeknallt? Nee, dann heißt halt,
also okay. Das sind die vom Lab.
Die sind ja
also
eh schon.
Okay, die dürfen das.
Ja, so, wir dürfen das, genau.
Ab Winter soll die Technologie auch zur Nachnutzung bereit sein. Also laut Stuttgarter Zeitung sind 7 andere Bundesländer an F13 interessiert, darunter Sachsen, Thüringen, das Saarland. Ist das ein Zeichen von Erfolg für dich? Beziehungsweise auch, wie geht es denn weiter? Also arbeitet ihr weiter an dem Tool? Was wünscht ihr euch da?
Also das klingt jetzt so pathetisch, aber Erfolg ist für mich immer, wenn irgendwie eine Kollegin oder ein Kollege kommt und sagt, hey, toll, dein Tool hat mir da und da geholfen oder fühlt sich irgendwie gut. Das hat auch den Hintergrund, dass ich ja schon so viele KI-Projekte gemacht habe und KI-Projekte zu skalieren ist sehr schwierig. Also uns geht es mit, oder ging es von Anfang an mit F13 viel auch um Skalierung. Also wenn ich mal was jetzt für 10, für 100 oder für 1000 Leute gebaut habe, wie kann es denn 100.000 oder 1 Million Menschen helfen? So. Und deswegen haben wir uns bewusst, sag ich mal, für unterschiedliche Stränge entschieden. Also was du gerade zitiert hast, so dieses 7 Länder haben Interesse, ist ja tatsächlich ein Strang, der sozusagen aus unserem F13-Projekt entstanden ist. Da hat jetzt Aleph Alpha sich mit dem GovTech Campus zusammengetan und die haben im Prinzip gesagt, hey, ja cool, ne, wir vermarkten dieses Produkt, bieten es deutschlandweit an und das kannst du kaufen. Also es ist für mich eigentlich auch ein Punkt von Erfolg. Wir sind ja ein kleines Team, ne? Wenn ich Dinge anstoße, die wirklich in der, ja, einen großen Impact haben, die groß skalieren sozusagen. Und parallel haben wir noch sozusagen unser eigenes F13 hier, also unser F13, das Produkt von Aleph Alpha heißt ja jetzt Faria, ne, und wird da verkauft. Und wir haben noch die Idee, tatsächlich mal wieder was Verrücktes auszuprobieren. Wir wollen nämlich dieses Tool möglichst Open Source stellen, so. Und wir wollen es nicht Open Source stellen, weil wir sagen, wow, das ist jetzt so unfassbar, ne, irgendwie High-End und Best of the Best. Nee, es ist halt ein Standard-KI-Tool, man kann viel damit machen, aber es ist souverän. Und wir hoffen einfach, mit einer offenen Codebasis wirklich viele Stellen dazu zu bekommen, mal miteinander auf ein gleiches Projekt einzuzahlen. Weil wenn ich so durch Deutschland fahre, ne, du glaubst gar nicht, an wie vielen Stellen wird gerade ein KI-Chat, eine KI-Suche, ja. Parallel irgendwie wahrscheinlich 1000. Und dann sage ich, hey, nehmt doch mal dieses Tool und lasst uns drüber diskutieren. Ihr wollt einen neuen Use Case reinbauen. Sagt uns doch einfach welchen. Wir warten, bis ihr den umgesetzt habt und bauen gleichzeitig noch einen anderen Use Case rein. Also wir wollen eigentlich Deutschland, die Länder, den Bund, die Kommunen dazu auffordern, vereinigt euch doch mit uns hinter einer gemeinsamen Softwarebasis, zumindest für diesen Bereich Standard-KI-Funktionalitäten.
Wir waren ja mit dem Podcast gerade erst beim Bundes-CIO und da war das eben auch ein Thema, dass es natürlich nicht ideal ist, wenn alle Bundesländer was Eigenes entwickeln, sondern wenn man eine gute Lösung hat, dass das dann natürlich Sinn macht, die auch in anderen Bundesländern auszurollen. Ich will aber noch auf was anderes hinaus. Ich sehe immer das Problem, dass Unternehmen bei KI nach einem ganz konkreten Return on Investment fragen. Also die KI kostet mich Summe X, entweder wo kann ich Mitarbeitende ersetzen oder, und das ist ja bei der Verwaltung das viel größere Problem, XY-Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter gehen in absolut absehbarer Zeit in Ruhestand, also wird sich ein großes Loch auftun in der Personaldecke. Wo kann ich da X investieren, sodass ich Y ersetzen kann? Wie seht ihr das oder wie geht ihr damit um? Also wo kommt es wieder rein?
Es gibt zwei Dimensionen sozusagen oder drei Dimensionen. Die eine Dimension ist, es ist die einfachste zu sagen, ja, so ist es. Ne? Man muss wirklich auf ROI, also so Return on Invest, ich gebe jetzt was aus, um was zu erzielen. Und es ist auch die Maßgabe, sag ich mal, im Haushaltsrechner. Wir dürfen ja gar keine Projekte umsetzen, die nicht wirtschaftlich sind. Das heißt, genau diese Gedanken machen wir uns natürlich bei jedem Projekt. Du hast auch schon den zweiten ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich bin überzeugt davon, dieser demografische Wandel. Ich ärgere mich da immer drüber, wie man den so verniedlicht. Ach ja, der demografische Wandel kommt, oh ja. Wird ganz schlimm und dann redet man 3 Minuten drüber, hinterher sagen wir, okay, so nächstes Thema. Aber das trifft es gar nicht. Ne? Dieser demografische Wandel, der wird uns halt knallhart treffen, gerade im Bereich öffentlicher Sektor. Du hast jetzt die Ämter angesprochen. Wenn es da wirklich das Personal ist, dann kannst du davon ausgehen, in 10 Jahren fehlen nochmal 25% und in 20 Jahren 50%. Und wir haben Verwaltungseinheiten, da werden diese 50% Mitarbeitende in den Ruhestand schon in 10 Jahren erreicht werden. Das heißt, wir stehen vor wirklich einem massiven Verlust an menschlicher Arbeitskraft, den wir im Grunde nur damit auffangen können, dass wir Prozesse automatisieren. Das ist halt erstmal nicht nur KI, wir müssen Prozesse automatisieren und KI kann da wirklich eine gute Lösung sein. Wir sind jetzt noch in der Phase, wo ich sage, wir können noch steuern, ne? Wir können diesen demografischen Wandel gut hinbekommen, können neue Prozesse, neue Technologien etablieren und uns da verändern. Wenn wir jetzt aber nochmal 3, 4, 5 Jahre warten, ne, dann werden wir irgendwann merken, oh, der Staat funktioniert nicht mehr, er läuft nicht mehr so rund und wir müssen einfach einen modernen und leistungsfähigen Staat auch bieten. Also ich glaube, wir müssen einfach auch schauen, dass wir in Europa nicht zu früh, also Return on Invest, ja, ne, aber ich glaube, du kannst nicht sagen Return on Invest nächste Woche.
Ich würde gerne mit dir zum Abschluss nochmal, du hast ja schon angefangen, so think big und nach vorne zu schauen. Was denkst du, welche Innovationen beeinflussen uns im Jahr 2050?
Also ich glaube, wir müssen so, ne, was gerade so diese Hype-Technologie ist, die großen Transformer-Modelle, ich bin überzeugt, das ist nur so der erste Schritt in diese neue Technologie rein. Die sind super ineffizient, die halluzinieren, wir hatten es vorhin davon. Ich bin total gespannt, man hört ja heute schon von effizienteren Architekturen, ne, die teilweise auch in Europa irgendwie entwickelt werden. Also ich frage mich, was kommt jetzt eigentlich nach dieser Transformer-Architektur, die ja von Google mehr oder weniger 2017 mit einem Forschungspaper begründet wurde. Also ich glaube, wir werden effizientere KI-Modelle sehen, kleinere auch KI-Modelle. Wir werden ganz stark sehen, so den Weg rein in die Agentenmodelle, ne? So was ich vorhin ja auch plastisch geschildert hatte, ich prompte dies und das rein. Das wird in Zukunft, sag ich mal, noch komfortabler für den Anwender. Ne? Da wird man einfach sagen, Mensch, ich möchte gern morgen einen Termin machen hier und dann läuft ein Agent los, checkt im Outlook meinen Kalender, der andere Agent läuft los und schreibt die Termineinladung. Also dass so Systeme nicht mehr nur diese rohen Modelle sind, man sieht es ja teilweise auch im Internet, sondern dass aus diesen Modellen sozusagen komplexe, zusammenspielende Funktionalitäten werden.
Das wäre natürlich der Traum fürs Bürgerbüro. Also, ja. Dass die Menschen, die dort tatsächlich arbeiten, in Zukunft viel mehr am Mensch, mit den Menschen arbeiten können und dieses ganze lästige, hier dieses Formular Kästchen für Kästchen ausfüllen, dass das auf Minimum oder auf ein Ich kontrolliere nur noch alles zurückgedampft wird. Vielen Dank, lieber Björn, für deine Zukunftsvision und auch den Deep Dive in die Verwaltung. Und ich danke euch und Ihnen fürs Zuhören und dranbleiben. Jetzt könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun. Geht in eure Podcast-App und schreibt uns einen Kommentar, bewertet uns, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns da sehr drüber. Oder schreibt eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.